Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Ein möglicher Streik in Hollywood, Fake-Wohnungen im Internet und ein Vorschlag, wie man illegale Migration in der EU in den Griff bekommen kann. Das ist heute unser Update-Angebot an euch und damit hallo zusammen. Mit dabei in diesem Podcast der Migrationsforscher Gerald Knaus.
Die Realität ist, dass an den meisten Grenzen der Welt heute mit Gewalt, und das ist eben im Widerspruch zur Flüchtlingskonvention, wird aber systematisch weltweit praktiziert, mit Gewalt Menschen daran gehindert werden, über Grenzen zu kommen.
Und um das zu verhindern, soll es jetzt einen Deal mit Tunesien geben. Das will zumindest der EU-Politiker Manfred Weber. Und er spricht da von einem ähnlichen Angebot wie 2016 an die Türkei. Inwieweit man diese Situation Tunesien heute und die Türkei damals vergleichen kann, das klären wir mit ihm. Es kann sein, dass unsere Lieblingsserie bald nicht mehr weitergeht. In Hollywood wollen nämlich die DrehbuchautorInnen streiken wegen schlechter Bezahlung. Auch hierzu die Infos für euch. Und einige Betrüger stellen Wohnungen online rein. Wir zahlen dann vielleicht schon was an oder schicken ein Bild von unserem Personalausweis und schwupps ist die Wohnung nicht mehr da. Was wir dagegen tun können, auch das hört ihr heute in diesem Podcast.
Deutschlandfunk Nova.
In Italien, da wurde der Notstand ausgerufen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, nicht wegen einer Naturkatastrophe, wofür der Notstand normalerweise ja gedacht ist, sondern weil in Italien bis jetzt schon dreimal so viele Geflüchtete über das Mittelmeer gekommen sind wie Anfang 2022. Und viele Menschen kommen bei dieser Flucht ums Leben. Es gibt jetzt einen Vorschlag, damit das nicht mehr passiert. Ein Migrationsabkommen wie mit der Türkei soll die EU beschließen. Das ist ein Vorschlag von Manfred Weber von der CSU, Chef der konservativen Parteiengruppe EVP im Europaparlament. Er hat diesen Vorschlag diese Woche gegenüber der Bild-Zeitung geäußert. Wir haben uns gefragt, was bringt denn so ein Migrationsabkommen überhaupt und haben da mit dem Migrationsforscher Gerald Knaus gesprochen. Ich wollte erstmal wissen, ja, wenn man dieses Flüchtlingsabkommen denn mit der Türkei 2016 vergleichen kann, wenn man sich da orientiert, was bedeutet das genau?
Wir wissen, dass es 2016 gelungen ist, eine sehr große irreguläre Migration über die Ägäis, 1 Million Menschen in 12 Monaten, durch eine Erklärung mit der Türkei auf 3% zu reduzieren. Mhm. Und das ist wohl die Inspiration. Nur muss man gleich dazu sagen, es gibt Dinge, die unterscheiden Tunesien von der Türkei. Das eine, ich bin mir nicht sicher, ob Manfred Weber auch an einen Stichtag denkt. Das war nämlich der Schlüssel für die EU-Türkei-Erklärung, dass also ab einem Stichtag Menschen zurückgebracht wurden, nicht die, die davor da waren. Das hätte die Türkei nie akzeptiert. Mhm. Und das Zweite, im Falle der EU-Türkei-Erklärung ging es um das Zurückbringen von Menschen, die dann in der Türkei Schutz erhalten. Also Syrer, die in der Türkei. Im Falle Tunesiens gibt es kein Asylsystem. Man kann also derzeit nur davon reden, Tunesier zurückzubringen, die, wenn sie einen Asylantrag stellen, zunächst geprüft werden. Mhm. Also dann wäre das allerdings tatsächlich sinnvoll. Also Tunesier, die nach einem Stichtag mit Booten kommen, die geprüft werden und keinen Asylanspruch haben, dann ganz schnell zurückzubringen. Und dafür müsste man Tunesien dann etwas anbieten.
Was ist das, was man Tunesien dann anbieten könnte?
Das reicht vom zynischen Unterstützen der Repression, die derzeit in Tunesien läuft, auch gegen politische Gegner des Präsidenten. Das wäre natürlich moralisch und politisch extrem problematisch, bis zum Sinnvollen. Also man könnte zum Beispiel sagen, junge Tunesier, die wirklich ein Interesse haben, auch in Europa zu arbeiten, können sich bewerben und es gibt ein Kontingent für legale Arbeitsmigration. Gerade Länder wie Deutschland wollen ja legale Arbeitsmigration unterstützen. Und es gibt auch jede Menge Vorbilder, wie man so etwas machen könnte. Wenn eine Gruppe von Staaten in der EU, Italien, Deutschland und ein paar andere sagen, wir bieten ein Paket an aus legaler Mobilität, Stipendien, Arbeitsmöglichkeiten und dafür nimmt Tunesien ab einem Stichtag jeden, der irregulär als Tunesier kommt, zurück, dann wäre das weder unmoralisch noch ein Bruch von Flüchtlingsrecht. Dann wäre das eigentlich ein Vorteil für alle.
Aber wie kann man sagen, dass das nicht unmoralisch ist, wenn man nur sozusagen die Guten, die sich dann bewerben, die das eigene Land voranbringen, nimmt?
Nein, es gibt kein Menschenrecht auf Migration. Also Tunesier, die in ein Boot steigen und die nicht verfolgt werden, kann man zurückschicken. Das ist nicht nur im Einklang mit dem Flüchtlingsrecht und der Menschenrechtskonvention. Das wäre sogar moralisch, weil es richtig ist, die irreguläre Migration von denen, die keinen Schutz brauchen, zu entmutigen. Da sterben jedes Jahr, im letzten Jahr waren es 1300 Menschen, nur im zentralen Mittelmeer. Zu sagen, wir verhindern, dass sich Menschen, die keinen Schutz brauchen, in Booten auf den Weg machen, das ist moralisch und politisch vollkommen gerechtfertigt und sinnvoll. Die Frage ist, wie macht man es, was bietet man an?
Wie ist Ihre Einschätzung? Lassen sich Menschen tatsächlich, Menschen, die auf der Flucht sind, abhalten durch solche Vereinbarungen, die ja auch erstmal dazu führen, dass man eben nicht dort ankommt, wo man hin möchte?
Ja, und das Problem ist, dass es ja noch viel schlimmer ist. Wir wissen, und dazu brauchen wir nur die Augen öffnen, dass in der Welt heute auch Menschen, die wirklich fliehen müssen, die verzweifelt sind, Binnenvertriebene im Norden Syriens, die vor Assad geflohen sind, Menschen aus Eritrea oder dem Sudan, die versuchen, in Länder wie Israel zu kommen, dass es diesen Menschen kaum noch gelingt. Die Realität ist, dass an den meisten Grenzen der Welt heute mit Gewalt, und das ist eben im Widerspruch zur Flüchtlingskonvention, wird aber systematisch weltweit praktiziert, mit Gewalt Menschen daran gehindert werden, über Grenzen zu kommen. Und die große Gefahr für Europa ist, dass in diesem Moment viele Regierungen, auch in der EU, nicht nur darüber reden, dass man es in der EU auch so machen soll, auch mit Gewalt, unter Bruch von EU-Recht, Menschen davon abhalten zu kommen. Und sie verweisen auf die vielen Beispiele, wo das funktioniert. Also Israel hat keine Flüchtlinge aus Syrien. Israel hat keine Flüchtlinge mehr aus Eritrea oder dem Sudan. Die kamen bis 2012, aber danach wurde eine Mauer gebaut zu Ägypten. Da stehen Soldaten und stoßen die Menschen zurück. Und jetzt sagen manche in der EU, das wollen wir auch für Europa. Und das wäre dann nicht mehr der Bruch von Flüchtlingsrecht hin und wieder, den man anprangert. Das wäre das offene Verabschieden, Versenken der Flüchtlingskonvention.
Also es gibt Forderungen, dass die EU ein ähnliches Abkommen wie mit der Türkei 2016 jetzt auch mit Tunesien abschließen soll, um die Migration eben sicherer zu machen. Und darüber haben wir gesprochen mit dem Migrationsforscher Gerald Knaus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn bei uns im öffentlichen Dienst gestreikt wird, dann geht meistens ein, zwei Tage nichts mehr. Busse, Bahnen kommen nicht, die Kita bleibt zu. Wenn in Hollywood die Schreiberlinge streiken, dann haben wir vielleicht irgendwann die letzte Folge unserer Lieblingsserie gesehen. Es kommt nichts Neues nach. Könnte passieren, denn die Mitglieder der Writers Guild of America, die haben mit deutlicher Mehrheit für einen Streik gestimmt. Seit Mitte März verhandelt diese Autorengewerkschaft mit den Film- und Fernsehproduzenten dort. Um was es konkret geht, das hat uns heute unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm aus Los Angeles erklärt.
Also es geht so um drei wesentliche Bereiche, würde ich mal sagen. Also A, die Bezahlung, natürlich, bei so einem Streik geht es meistens ums Geld. Und da heißt es eben von der Gewerkschaft, das müsse angepasst und erhöht werden. Dann geht es um die Zusammenarbeit mit den Streamingdiensten. Es gibt ja sehr, sehr viel mehr Streamingdienste, seit eben der letzte große Streik losgebrochen ist. Und da sagt eben die Gewerkschaft, das müsse mal angepasst werden, denn die Streamer zahlten nicht fair, beziehungsweise da fehlen noch so ein paar Standards. Und das Magazin Variety schreibt, es geht auch wohl um die Nutzung von künstlicher Intelligenz. Die kann ja auch theoretisch Skripte schreiben. Und da heißt es wohl, darauf müsse man sich jetzt vorbereiten, vielleicht auch ein paar Regeln erlassen. Aber Details dazu wissen wir noch nicht.
Ja, ich meine, letzter Streik vor 15 Jahren, da ist wirklich einiges passiert seitdem. Aber wenn so viele Drehbuchautorinnen und Autoren sich einig sind, kann man doch annehmen, dass da was schief läuft. Wie steht's denn um die Bezahlung der Autorinnen und Autoren?
Ja, da möchte man natürlich sofort ein paar Zahlen hören, ne? Und das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, denn von der Gewerkschaft gibt es jetzt nicht die Forderung nach, wir brauchen 5% mehr Lohn oder so. Und es ist auch ein bisschen schwierig anzupassen, weil wir über sehr viele unterschiedliche Bezahlweisen sprechen. Also es ist ein großer Unterschied, ob ich ein Filmskript geschrieben habe, ob ich eine TV-Sendung, eine tägliche zusammenschreibe, da die Gags schreibe, ob ich eine TV-Serie wie Grey's Anatomy oder so schreibe und wie viel ich dann genau produziere. Deswegen ist es super schwierig, da was Genaues dran zu machen. zu machen, eine Zahl dran zu machen, und von der Gewerkschaft wissen wir auch noch nichts. Man muss aber wissen, die sagen, die Autorengehälter seien in den letzten Jahren gesunken oder gleich geblieben, aber die Studios hätten unglaublich viele Gewinne gemacht, Milliarden Dollar an Jahresgewinn, und das sei eben nicht fair. Also im Prinzip, die Autoren seien nicht die Nutznießer dieses Booms, auch des Streaming-Booms, und da müssen man eben mal jetzt nachverhandeln. Und es geht natürlich auch um die Streamer, und da geht es jetzt ein bisschen in die Details rein. Es geht vor allem um Wiederholungshonorare. Man muss sich das so vorstellen, wenn meine Lieblingsserie früher gelaufen ist im Fernsehen, dann lief die vielleicht einmal, ein paar Jahre später vielleicht nochmal, dann hat man Wiederholungshonorare eben ausgehandelt, und da haben eben auch die Schreiberlinge, die Autoren davon profitiert. Und das ist beim Streaming natürlich jetzt anders, weil ich kann ja jetzt 1 Million Mal meine Lieblingsserie auf Netflix bingen, wenn ich möchte. Und da gibt's wohl keinen richtigen Standard, wie die Autoren dann entlohnt werden, weil oft diese Informationen auch gar nicht weitergegeben werden, wie oft so eine Serie dann tatsächlich angeschaut wird. Und um genau diese Detailfragen wird es wohl gehen.
Aber nur, um das nochmal zu verstehen, in dieser Autorengewerkschaft sind schon alle drin. Also Leute, die für Serien schreiben, für Filme und auch für große Shows, ja?
Ja, genau. Und deswegen, das macht es ja eben auch nochmal so kompliziert. Das sind eben ganz viele unterschiedliche Modelle. Leute, die pro Woche bezahlt werden, weil sie irgendwas abgeben. Leute, die für ein Skript entlohnt werden, das sie dann eben abgeben zum Beispiel. Also deswegen steckt der Teufel dann oft im Detail. Aber so ein Streik, ja genau, der würde eben vielleicht irgendwann Filme betreffen. Aber viel, viel mehr würden wir das eben merken, zum Beispiel bei den Late-Night-Shows. Das sind Leute, die zum Beispiel für Jimmy Kimmel schreiben oder Stephen Colbert, also tagtäglich auch Gags raushauen. Und diese Shows würden dann möglicherweise wegfallen, weil eben die Autoren streiken. Und bei Serien, wie ich habe zum Beispiel jetzt eben Grey's Anatomy oder irgendwas anderem, da würden wir es dann merken, weil die Serien dann zum Beispiel später erst anlaufen würden, wegen so eines Autorenstreiks, wenn sie denn streiken.
Vor 15 Jahren, da gab es den letzten Streik, da haben die Drehbuchautorinnen und Autoren in Hollywood damals gestreikt. Das ist echt schon lange her. Ging es so lange gut? Und vor allem, was haben sie damals erreicht?
Ja, genau, 15 Jahre, das ist schon ein bisschen her, und das merkt man auch, wenn man sich die Forderung von damals anschaut. Denn tatsächlich ging es damals zum Beispiel um die Vergütung für den DVD-Markt und den aufkommenden Streaming-Markt. Also merkt man ja, bei DVDs reden wir natürlich nicht mehr so stark. Und da gab es eben zum Beispiel die Forderung an diese Streamer, die dann jetzt angefangen haben, dass sie doch bitte mehr Autoren einstellen, die auch gewerkschaftlich organisiert sind. Das ist in Hollywood sehr wichtig, dass man eben gewerkschaftlich organisierte Filmschaffende einstellt. Und das hat damals zum Erfolg geführt, aber auch, muss man sagen, nach sehr viel Druck, nach sehr vielen Wochen, die Hollywood wahrscheinlich einige Millionen, manche sagen sogar Milliarden US-Dollar gekostet haben. So teuer war dann dieser Streik. Und deswegen, glaube ich auch, versucht man sich hier besonders gut vorzubereiten und so einen Streik auch vorzubeugen, denn das will hier eigentlich niemand.
Aber Deadline wäre 1. Mai für die Verhandlungen der Drehbuchautorengewerkschaft mit den Film- und Fernsehproduzenten. Und wenn es keine Lösung bis dahin gibt, sieht ja erstmal nicht so aus, dann wäre in der Tat ein Streik möglich, aber vielleicht verstreicht diese Deadline auch und man verlängert einfach die Zeit, wo man miteinander spricht. Katharina Wilhelm war das, unsere Korrespondentin aus Los Angeles.
Deutschland. Funk Nova. Update.
Mietwohnungen sind nochmal deutlich teurer geworden dieses Jahr, um 7% im Vergleich zu den Mieten 2022. Es macht einfach keinen Spaß, wenn man eine braucht. Dann hat man vielleicht eine gefunden, schwer genug, bezahlbar, in guter Lage, schickt schon mal eine kleine Anzahlung hin, Kopie des Personalausweises und schwupps, da gibt's die Wohnung nicht mehr. Und das betrifft auch Ferienwohnungen. Welche Masche dahinter steckt, sagt uns jetzt Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döppelt.
Eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Köln, 46 Quadratmeter für 500 Euro. Vielleicht nicht die allerbeste Lage, aber auf jeden Fall ein Schnäppchen. Die Fotos zeigen eine moderne, möblierte Wohnung mit kleinem Balkon. Stilvoll eingerichtet, neues Bad, offensichtlich gut gepflegt. Eine Wohnungssuchende hat uns ihren Mailwechsel mit dem vermeintlichen Vermieter zur Verfügung gestellt. Sie schreibt ihm über das Anzeigenportal und der Vermieter meldet sich zurück. Er nennt sich Nolan Ross.
Ich komme ursprünglich aus Großbritannien. Entschuldigen Sie mich für etwaige Grammatikfehler. Ich benutze Google-Übersetzer, um auf Deutsch zu schreiben.
Der angebliche Vermieter schickt einen Link zu seiner Google-Fotoseite, auf der man nochmal die Bilder von der schönen Wohnung sehen kann. Außerdem schickt er eine Kopie seines Personalausweises, um zu zeigen, das bin ich. Ich bin echt. Und er schreibt nochmal die wichtigsten Eckdaten zur Wohnung.
Monatliche Miete 500 Euro. Die Mietkaution 1000 Euro.
Die Mietinteressentin fragt nochmal nach. Ist die genannte Miete die Kalt- oder die Warmmiete? Welche Nebenkosten kommen hinzu? Der Vermieter schreibt zurück, ohne auf die Nachfragen einzugehen. Stattdessen sagt er, wie es jetzt weitergehen soll. Weil er ja in Großbritannien lebt, kann er die Wohnung leider nicht persönlich zeigen. Das übernehme aber jemand von TripAdvisor für ihn, den er für die Besichtigung bezahlt. Dafür soll die Interessentin aber jetzt schon mal eine Miete plus Kaution überweisen, also 1.500 Euro.
Wenn Sie die Wohnung mieten, sendet TripAdvisor die Zahlung auf mein Bankkonto. Wenn Sie die Wohnung nicht mieten möchten, wird TripAdvisor den gesamten Betrag auf Ihr Bankkonto zurückzahlen.
Spätestens hier dürfte vielen klar sein, das Ganze ist Betrug. Es wird sich nie jemand von TripAdvisor melden. Vielleicht gibt es auch die gezeigte Wohnung gar nicht an dieser Adresse. Eine eigentlich ziemlich plumpe Masche, die aber durchaus funktioniert. In Berlin zum Beispiel hatte die Polizei 2021 doppelt so viele Fälle von Wohnungsbetrug registriert wie im Jahr zuvor. Und auch Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg kennt das Problem.
Ja, das haben wir tatsächlich die letzten Jahre immer wieder, solche Beratungsfälle.
Dass viele Wohnungssuchende zumindest fürs Erste anbeißen und den Betrügern schreiben, sieht man auch auf der Google-Fotoseite des britischen Fake-Vermieters. Er hat die Wohnungsfotos mit vielen anderen Usern geteilt, die meisten davon mit ausländisch klingenden Namen. Auch die Frau, die gerade in Köln auf Wohnungssuche ist und uns ihren Mailwechsel geschickt hat, spricht kein Deutsch und hat es damit ohnehin schon schwerer auf dem umkämpften Wohnungsmarkt.
Wir haben prinzipiell natürlich eine höhere Schutzbedürftigkeit für Ausländer, die nach Deutschland kommen, die hier die Gegebenheiten gar nicht kennen. Also da kennt man die Gesetzgebung nicht, man weiß nicht, wie läuft üblicherweise hier auch so eine Wohnungssuche, Mietvertragsschluss, wie läuft denn das ab? Und insofern kann das gut sein, dass man dann einfach, weil man hier die deutschen Gegebenheiten nicht kennt, auch leichter auf so eine Masche hereinfällt.
Damit es erst gar nicht so weit kommt, muss man die gefakte Wohnungsanzeige natürlich erstmal als solche erkennen. Es gibt dafür ein paar Alarmsignale. Zuerst mal eine überraschend günstige Miete. Außerdem ganz wichtig, die Bilder.
Dass die dort abgebildeten Fotos wie aus dem Katalog erscheinen und auch diese Vermieter, die hier agieren, immer die gleichen Fotos verwenden. Also wir haben hier wie eine Musterwohnung aus dem Katalog, die zu sehr günstigen Preisen angeboten wird.
Die Fotos kann man noch genauer überprüfen. Einfach runterladen und zum Beispiel bei der Google-Bildersuche wieder hochladen. Die Suche checkt dann, ob die gleichen Fotos vielleicht auch in anderen Anzeigen für Miet- oder Ferienwohnungen auftauchen. Bei Street View kann man sich außerdem das Gebäude und die Umgebung anschauen.
Da sollen angeblich Balkone oder eine Gartenanlage sein. Und wenn ich dann sehe bei der Street View-Ansicht, das sind nur Betonbunker hier ohne Garten und ohne Stellplätze und ohne Balkonen. Also da kann man dann schon viel rausfinden. Man muss aber ein bisschen Detektiv spielen.
Wer so eine offensichtlich gefälschte Anzeige sieht, kann ein bisschen was tun. Einmal natürlich dem Immobilienportal Bescheid geben, damit die Anzeige gesperrt wird. Dann kann man eine Strafanzeige bei der Polizei erstatten, was inzwischen auch online geht. Wenn man schon Geld an die Betrüger überwiesen hat, dann hat man höchstens eine Chance, es zurückzubekommen, wenn man sehr schnell ist und der Bank sofort Bescheid gibt, sagt Verbraucherschützer Oliver Butler. Nolan Ross, der angebliche Vermieter aus Großbritannien, bietet in seiner Mail an die Wohnungsinteressentin am Ende übrigens noch einen super günstigen Discount an.
Wenn Sie im Voraus für 6 Monate oder ein Jahr zahlen möchten, kann ich einen Rabatt machen. Für 6 Monate zahlen Sie 2.400 Euro und für ein Jahr zahlen Sie 4.200 Euro.
Oder besser überhaupt nichts.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Um solche Herrschaften geht's jetzt bei uns. Ja. Touristen, die, sagen wir mal, polarisieren. Die einen mögen sie natürlich, weil sie Geld ausgeben dort im Urlaubsland. Die anderen sagen, naja, das ist ja ein bisschen zu viel an Schnaps und auch an Bier. Sauftouristen will man nicht so richtig haben. Wir kennen das von Mallorca. Jetzt hat Balis Inselregierung aber gesagt, mit unflätigen Touristinnen und Touristen muss jetzt mal Schluss sein. Wer sich daneben benimmt, der fliegt aus unserem Land raus. Und dazu soll es ein Regelbuch geben, das Good Tourist Guidebook. Christian Schmidt aus unserem Team hat sich es mal genauer angeschaut. Was steht da drin?
Es soll wohl so eine Art Knigge werden, also ein Reiseführer für gutes Benehmen. Da steht dann was über die Religionen drin, über die balinesische Kultur, über die Bräuche. Zum Beispiel steht da auch drin, wie man sich auf Tempelanlagen respektvoll verhält und auch die Kleiderregeln rund um heilige Wahrzeichen sollen nochmal erklärt werden. Das ist der Plan.
Gibt's ja nicht einfach so, da ist ja was passiert. Was denn?
Eine ganze Menge Quatsch ist da passiert. Zum Beispiel hat sich eine Russin dabei fotografieren lassen, wie sie nackt einen Baum umarmt. Es war halt ein Baum, der leider von Hindus in der ganzen Welt als heilig verehrt wird. Oder ein anderer Tourist aus Russland hat sich oberkörperfrei auf einem heiligen Berg fotografieren lassen. Solche Sachen kommen mittlerweile wohl häufiger vor. Darüber habe ich mit David Nützel gesprochen. Er betreut unter anderem Reiseveranstalter, die Reisen nach Indonesien organisieren. Insta und TikTok scheinen die Leute anzutreiben, Scheiße zu bauen.
Wenn auch immer jemand mal irgendwie etwas Blödes anstellt, das hat man früher vielleicht auch so gemacht, aber dann gab es halt mal vielleicht ein Foto unter sich zwischen 3, 4, 5 Freunden, die dabei waren und das ging aber nicht irgendwo public in die Welt, in Social Media.
Und das heißt ja auch, ne, wenn Touristen Mist bauen, dann ist das öffentlich.
Ja, dann sehen es eben nicht nur die Freunde, die man vielleicht damit zu Hause beeindrucken will, wenn man oberkörperfrei vorm Vulkan steht. Ne?
Ja, richtig. Und da fackelt Indonesien mittlerweile auch nicht mehr lange. Aus guten Gründen, sagt Tourismusexperte Nützel.
Dann sind da die Balinesen doch auch relativ sensitiv, sage ich mal, um ihre Kultur wirklich zu schützen und zu wahren. Und dann geht das eben gleich innerhalb der Balinesen auch, macht das dann die Runde und dann geht das in der Hindu-Community zum Beispiel dann rum. Und dann hat die Immigration einfach keine Wahl mehr.
Immigration, ne, das ist die Einwanderungsbehörde. Und wenn die keine Wahl mehr hat, dann heißt das, man fliegt. Ne? Die beiden russischen Touristen zum Beispiel, die mussten die Insel verlassen.
Okay. Also wir halten fest, Bali reagiert jetzt darauf mit diesem Good Tourist Guide Book. Und auch sonst merkt man ja aber, dass sich was tut. Ne? Mallorca, diese Meldung, dass es Verbote gibt, da wird schon lange reagiert. Amsterdam hat ja diese Kampagne rausgebracht, Stay Away. Also tut sich was.
Ja, diese Stay-Away-Kampagne, die richtete sich gezielt gegen britische Sauftouristen. Es wurden so Videospots geschaltet, die kamen im Netz, sobald Briten zu Hause irgendwas sowas wie Junggesellenabschied gegoogelt haben. Viele Urlaubsdestinationen haben einfach die Schnauze voll von Touristen, die sich schlecht benehmen. Einerseits müssen ja auch die Einwohnenden geschützt werden, klar, ne? Und andererseits will man auch nicht, ich sag mal, die guten Touristen verlieren, die sich ja gut benehmen.
Ja. Oh, und die Kampagne in Amsterdam, wie wirkt die, weiß man das?
Die sorgt zumindest ordentlich für Diskussionen, so viel kann man schon mal sagen. Viele Briten sind natürlich angepisst, manche reisen dann tatsächlich aus Protesten nicht mehr nach Amsterdam. Aber jetzt wird es interessant, für manche bewirken Verbote und solche Kampagnen halt genau das Gegenteil. Das sagt Ivana Banks, sie ist Dozentin für Kommunikation an der Uni in Amsterdam.
British guys or whichever guys this is meant to be shown to, sitting at home thinking, oh, I can do so much better without getting caught. This idea of challenge accepted.
Also die sitzen da zu Hause, ne, und denken, okay, jetzt erst recht, Challenge accepted. Am Ende müssen Tourismusziele halt genau abwägen. Also wenn die sagen, Leute, bis hierhin und nicht weiter, aber dann halt auch nicht die Touristen gegen sich aufzubringen. Ne? Bali will mit dem Good Tourist Guidebook auf Kooperation setzen, aber greift auch hart durch, wenn Touristinnen und Touristen dagegen verstoßen.
Also Mallorca mit dem Eimersaufverbot, Amsterdam mit Anti-Werbespots und Bali eben mit diesem Touristenführer. Do's und Don'ts. Es muss eigentlich einen Ort geben, wo es keine Zivilisation gibt, niemand quasi gestört wird, wo man nichts kaputt machen kann und quasi die Sau rauslassen kann, oder?
An welches Clubgelände denkst du jetzt?
An gar kein Club.
Wir googeln das mal.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, in Deutschland das Wetter diese Woche gar nicht so schlecht, ne? 16 Grad sollen es morgen werden. Sonne und die Temperaturen auch echt mal zweistellig. Das tut gut. Petra heißt das hoch, verantwortlich dafür, ist aber nicht ganz ungestört. Denn da gibt's auch irgendwo die ein oder andere Kaltluft und so hört sich das dann im Wetterbericht Anfang der Woche an.
Die kalte Luft wabert dabei wie ein Fettauge in der Suppe und ist ziemlich unberechenbar in ihrer Zugbahn.
Verena Leindecker von Wetter Online bespricht also ein Fettauge. Verena, erstmal schönen guten Abend, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, grüß dich.
Was genau ist das für ein merkwürdiges Wetterphänomen, das Fettauge?
Ja, ich schmunzel gerade, mal gucken, was meine Kollegen dazu sagen, das Wetterphänomen Fettauge. Tatsächlich heißt das offiziell nicht Fettauge, sondern der sogenannte Kaltlufttropfen. Also man kann sich das so vorstellen. Du hast am Boden, hast du ja schon gesagt, das Hoch Petra, wir haben hohen Luftdruck und eigentlich hat man dann ja schönes Wetter. Mhm. Aber diese Woche ist es so, dass wir in der Höhe ja sozusagen eine Art Kaltluftei Also einfach kalte Luft, die da oben rumwabert. Mhm. Und diese kalte Luft, die verhält sich so ein bisschen was wie ein Fettauge in der Suppe. Die wabert hin und her. Und wir wissen nicht genau, in welche Richtung geht's denn jetzt. Und deshalb sind die Vorhersagen total schwierig und waren ja auch ganz lange Zeit eher so Richtung Frühling und richtig schönem Wetter. Das ist nicht mehr unbedingt der Fall.
Okay, ich bleib beim Fettauge. Also Kaltluft, Tropfen oder Eis ist akzeptiert, aber Fettauge ist einfach deutlich wuchtiger. Wen wird's treffen? Also du sagst, es ist schwer zu berechnen, aber nicht in ganz Deutschland, oder wie?
Ja, es trifft schon ganz Deutschland. Mittlerweile sind wir auch ein bisschen näher dran. Also du hast ja schon gesagt, morgen ist nochmal bei den meisten wirklich freundlich sonnig, außer im Osten, da kommt das Fettauge schon an. Da gibt's dann schon die ersten Schauer. Die kalte Luft macht sich bemerkbar, weil die Schneefallgrenze zum Beispiel im Erzgebirge absinkt. Und auch im Süden gibt's schon Regenfälle. Ansonsten morgen nochmal freundlich. Aber am Donnerstag ist das Fettauge wirklich über ganz Deutschland. Und dann heißt es wirklich ja in ganz Deutschland so richtig Aprilwetter. Also Schauer, vielleicht auch ein paar Gewitter, zwischendurch ein bisschen Sonne. Ein kräftiger Wind. Mhm. Im Osten sieht es schon wieder ein bisschen ruhiger aus, weil das Fettauge so langsam so Richtung Frankreich, Benelux abzieht.
Mhm. Ist das denn, würdest du sagen, was Seltenes, dass es so ein Fettauge in dieser Jahreszeit gibt? Oder ist das einfach typisch Aprilwetter?
Ja, das kommt immer wieder vor, auch zu ganz anderen Jahreszeiten, also durchaus auch manchmal im Sommer oder so. Das gibt es schon immer wieder mal. Das ist nicht absolut selten und das hat es auch schon ganz häufig im Frühling schon mal gegeben. Ja, das ist also nicht total ungewöhnlich. Ja.
Wenn es abgewandert ist, das Fettauge, wird es dann bei uns stabiler, wärmer vom Wetter?
Da warten wir, glaube ich, alle drauf. Also das ist ja dann am Freitag der Fall. Und dann ist es schon so, dass wir wärmere Luft bekommen. Das heißt, so Temperaturen 15 bis 20 Grad. Am Samstag geht es noch ein Stückchen nach oben, sogar so um die 20 Grad, teilweise sogar ein bisschen über 20 Grad. So für viele Regionen das erste Mal in diesem Jahr. Und dann auch oft freundlich. Aber schon am Sonntag kommt das nächste Tief von Frankreich herein. Und das bringt dann wieder kühlere Luft mit. Das heißt, es ist halt nur eine Zweitagsfliege, so richtig Frühling. Toll. So kann man es formulieren.
Einfach tolle Begrifflichkeiten, muss man ja da sagen. Verena Leindecker von Wetter Online, ganz lieben Dank für das Fettauge und die Zweitagsfliege.
Gerne.
Schönen Abend dir. Tschüss.
Danke auch so.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.